NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Antje Dikans. Schönen guten Abend. In Brüssel sitzen die EU-Staats- und Regierungschefs mit der Türkei zusammen. Das Thema: Flüchtlinge. Wird es ein historischer Tag, wie die türkische Regierung prophezeite? Außerdem: Die Alternative für Deutschland beendet ihren Parteitag in Hannover. Wie weit die AfD nach rechts gerückt ist, ist Thema unseres Kommentars. Der Klimagipfel in Paris, der morgen beginnt, hat heute Zehntausende Aktivisten mobilisiert. Wir blicken auf die Demonstrationen in Berlin. Außerdem schauen wir nach Hamburg, wo die Bürger heute über eine Olympia-Bewerbung der Stadt entschieden haben. Und auch Aktuelles vom Sport haben wir wie immer am Ende der Sendung. Das hat es seit mehr als 10 Jahren nicht gegeben. Ein Gipfeltreffen der Europäischen Union mit der Türkei. Die Gespräche in Brüssel sollten neuen Schwung in die Beziehungen bringen, hofft der türkische Regierungschef Davutoğlu und hat dabei vor allem die Beitrittsverhandlungen im Kopf. Für die Europäische Union ist die Türkei das Schlüsselland zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Da ist die Bereitschaft für Zugeständnisse groß. Aus Brüssel berichtet Holger Roman.
Den Zustrom der Migranten in geordnete Bahnen zu lenken, Ziel und zentraler Beweggrund dieses EU-Türkei-Gipfels in Brüssel. Zwar gibt es unter den 28 Mitgliedsländern der Union weiter erhebliche Differenzen in der Frage, wie man mit dem Flüchtlingsproblem umgehen sollte, einig ist man sich jedoch darin, dass eine Lösung ohne den ungeliebten Partner Türkei nicht funktionieren kann. Aber auch die Türkei, das machte Chefdiplomatin Federica Mogherini deutlich, habe ein Interesse an mehr Zusammenarbeit. Wir stehen vor denselben Problemen. Vom Krieg in Syrien über den Terrorismus bis hin zur Stabilität der gesamten Region. Wir brauchen einander, wir können Partner sein. Dafür müssen alle Themen auf den Tisch. Bundeskanzlerin Merkel erinnerte zum Auftakt des Treffens daran, dass die Regierung in Ankara schon weit mehr als 2 Millionen Syrien-Vertriebene aufgenommen habe. Dafür habe sie bis jetzt wenig internationale Unterstützung erhalten. Nun erwartet die Türkei mit Recht,
dass die Europäische Union und die Türkei bei der Bewältigung dieser Aufgabe entlastet.
Auch Kommissionschef Juncker hob hervor, wie wichtig es sei, mit der Regierung in Ankara in dieser Frage eine einvernehmliche Lösung zu finden. Aus seiner Sicht gehe es vor allem darum, den Transit über Griechenland und die sogenannte Balkanroute bis nach Westeuropa maximal zu stoppen, erklärte der Luxemburger wörtlich. Drastischer noch formulierte es EU-Ratspräsident Tusk. Ohne Kontrollen unserer Außengrenzen, warnte der Pole, werde das Prinzip des grenzfreien Reisens, das sogenannte Schengen-System, bald Geschichte sein.
Without control on our external borders, Schengen will become history.
Die Kontrolle zurückgewinnen will die EU mithilfe des gemeinsamen Aktionsplans, den die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Herbstgipfel Mitte Oktober auf den Weg gebracht haben. Das vierseitige Papier zielt darauf ab, die Lebensbedingungen für Flüchtlinge in der Türkei nachhaltig zu verbessern, etwa durch die Erlaubnis, eine legale Arbeit aufzunehmen oder durch geregelten Schulunterricht für die Kinder. Ankara verpflichtet sich außerdem dazu, seine Grenzen Richtung Ägäis strenger zu kontrollieren und mehr gegen kriminelle Schlepper zu tun. Im Gegenzug ist die EU bereit, die ohnehin geplanten Visaerleichterungen für türkische Staatsbürger schon im Laufe des nächsten Jahres umzusetzen und die seit 2005 vor sich hin dümpelnden Beitrittsverhandlungen neu zu beleben. Der türkische Premier Davutoğlu sprach in Brüssel von einem historischen Tag. Er freue sich auf einen Neuanfang in den beiderseitigen Beziehungen.
Very historic day for this new beginning.
Gänzlich unumstritten ist der Aktionsplan, den man heute feierlich besiegeln will, freilich nicht. Auch nicht im Kreis der 28 Mitgliedsländer. So war bis zuletzt etwa die Finanzierungsfrage offen. 3 Milliarden Euro will die EU der Türkei für konkrete Flüchtlingshilfsprojekte zur Verfügung stellen. Nur einen Teil der Summe, 500 Millionen, sind bis jetzt über den EU-Haushalt abgedeckt.
Was die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland angeht, hat der türkische Präsident Erdogan mit seinen vorsichtigen Entspannungssignalen offenbar nicht überzeugt. Er hatte gestern Bedauern über den Abschuss des russischen Kampfflugzeugs über Syrien geäußert. Doch kurz darauf verhängte Russlands Präsident Putin nichtsdestotrotz Sanktionen gegen die Türkei. Markus Sambale berichtet.
Es steht einiges auf dem Spiel. Ein Handelsvolumen von 30 Milliarden Euro. Langjährige Geschäftsbeziehungen in der Baubranche, beim Handel mit Textilien, Obst und Gemüse, die Reisen von jährlich 3 bis 4 Millionen russischen Türkei-Urlaubern. Die schweren Folgen sind der russischen Führung bewusst, wie der Sprecher von Präsident Putin in einem Fernsehinterview erklärte. Wir bekommen viele Signale von verschiedenen türkischen Organisationen, insbesondere vom türkischen Unternehmerverband, der praktisch den Notstand ausgerufen hat. Präsident Putin hat gesagt, dass wir die Türkei als Verbündeten gesehen haben. Doch alles wurde von einer Rakete der türkischen F-16 zunichte gemacht. Dem neuen Präsidentenerlass zufolge müssen russische Reiseveranstalter ihre Urlaubsangebote für die Türkei aus dem Programm nehmen. Alle Charterflüge werden gestoppt. Das Außenministerium in Moskau hatte schon vorher dazu aufgerufen, nicht mehr in die Türkei zu fliegen, aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Nach dem Terroranschlag auf die russische Passagiermaschine über dem Sinai war schon das beliebte Reiseziel Ägypten weggefallen, jetzt also auch die Türkei. Die nun verhängten Wirtschaftssanktionen sollen von der russischen Regierung mit einer Liste konkretisiert werden. Dann wird klar, welche Waren und Unternehmen genau betroffen sind. Ausgenommen bleibt offenbar die wichtige Energiebranche. So werden die russischen Gaslieferungen an die Türkei wohl nicht eingeschränkt und auch Großprojekte wie der Bau einer Gaspipeline und eines Atomkraftwerks in der Türkei werden bislang nicht erwähnt. Eine Wiederannäherung der Präsidenten Putin und Erdogan scheint derzeit nicht möglich. Der Kreml-Sprecher warf der Türkei vor, angebliche Beweise gefälscht zu haben und sagte noch einmal, der russische Kampfjet sei nur über syrischem Staatsgebiet geflogen. Wir haben die Daten der Flugroute gesehen, die klar zeigen, dass es keine Verletzung des türkischen Luftraums gegeben hat. Weder absichtlich noch versehentlich. In so einem Fall ist es niemandem gestattet, einem russischen Flugzeug so heimtückisch in den Rücken zu schießen. Dass der türkische Präsident seine Trauer und sein Bedauern über den Zwischenfall geäußert hat, reicht Russland nicht. Wladimir Putin hatte eine ausdrückliche Entschuldigung gefordert. Erdogan und Putin sind morgen beide in Paris zur Eröffnung des Klimagipfels. Ob sie sich treffen werden, ist offen.
Die rechtskonservative Partei Alternative für Deutschland hat auf ihrem Parteitag in Hannover die Trennung von ihrem Gründer Bernd Lucke besiegelt. Eigentlich sollte es ab Dezember mit Lucke nur noch einen Chef geben. Das ist jetzt vom Tisch. Es bleibt bei zwei Parteichefs. Während die Parteimitglieder im Kongresszentrum in Hannover tagten, versammelten sich auch heute wieder Demonstranten gegen die AfD auf dem Gelände und brachten fast so etwas wie Adventsstimmung mit. Dagmar Pepping berichtet.
Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium.
Musikalischer Protest vor der Parteitagshalle. Mehrere Dutzend Demonstranten sangen die Ode an die Freude. Einige hatten die Europaflagge umgehängt.
Alle Menschen werden Brüder.
Im Saal befassten sich die rund 600 Delegierten am Schlusstag mit Außenpolitik und der Satzung der Partei. Sie entschieden, dass die AfD weiterhin von zwei Vorsitzenden geführt werden soll. Erlaubt sind maximal drei. Damit beerdigten die Delegierten endgültig einen Traum des AfD-Gründers Bernd Lucke, der vor seinem Austritt alleiniger Parteichef hatte werden wollen. Die AfD müsse alle Strömungen abdecken, betonte dieser Delegierte.
Das Mehrsprechermodell ist ein Erfolgsmodell für die AfD, weil wir eine extrem pluralistische Partei sind mit einem hohen Meinungspluralismus.
In ihrer Resolution zur Außenpolitik kritisierte die AfD die USA. Deren Politik sei maßgeblich verantwortlich für die Konflikte in Nahost und habe dadurch zur Flüchtlingskrise beigetragen. Russland müsse wieder stärker eingebunden werden. Die Sanktionen gegen Moskau sollten sofort aufgehoben werden, forderte AfD-Vizechef Alexander Gauland.
Es kann nicht sein, dass man gegen Russland eine Politik in Europa macht. Und dieses muss aufhören.
Nur die AfD stelle das nationale Interesse in den Mittelpunkt außenpolitischer Entscheidungen, so Gauland.
Liebe Freunde, die Abhängigkeit von Amerika muss ersetzt werden durch eine klar national ausgerichtete Politik.
Den von der Bundesregierung geplanten Einsatz der Bundeswehr im Syrien-Konflikt lehnte die AfD kategorisch ab. Der Parteienforscher Carsten Korschmieder bewertet den Parteitag als Erfolg für Frauke Petri.
Man hat in Ruhe gearbeitet, man hat gezeigt, dass man eben nicht nur eine Krawallpartei ist, wie das nach Essen der Eindruck war.
Mit ihren Beschlüssen zur Flüchtlings- und Asylpolitik habe sich die AfD geschickt aufgestellt für die anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt Mitte März.
Nicht nur rechtskonservativ, sondern deutlich weiter rechts, sehr scharf, aber eben nicht so scharf, dass man sagt, oh, das sind Nazis, mit denen können wir nichts zu tun haben, die kann ich als anständiger Bürger nicht wählen. Also da hat sie sich sehr klug aufgestellt.
In ihrer Resolution hatte die AfD unter anderem Grenzkontrollen, schärfere Asylregeln, eine nationale Obergrenze für Flüchtlinge und eine Beschränkung des Familiennachzugs gefordert. In bundesweiten Umfragen liegt die AfD zwischen 7 und 10%. Parteichefin Frauke Petry gab in Hannover das Ziel aus, die AfD dauerhaft in den zweistelligen Bereich zu bringen.
Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das war die Aussage von Parteichefin Petry auf dem AfD-Parteitag. Aber hat die Partei tatsächlich eine Zukunft? Die Umfragewerte ließen die Parteimitglieder in Hannover jubeln. Aber mit Ausfallschritten nach ganz rechts kann sich die Partei schnell selbst ein Bein stellen, meint Carsten Schabowski in seinem Kommentar.
An die AfD werden wir uns gewöhnen müssen. Es gibt Platz rechts von der Union. Und die junge Partei gibt den Sprachlosen eine Stimme. Also all denen, die mit der differenzierten Politik der anderen Parteien unzufrieden sind, gerade in Sachen Flüchtlingskrise. Und die AfD hat es geschafft, sich wieder zu einen und sich inhaltlich neu zu positionieren. Euro-Rettung war gestern. Das wurde in Hannover deutlich. Aber sie hat sich dadurch auch radikalisiert. Und das kann gefährlich werden. Gefährlich zum einen für die Partei selber, denn dadurch könnte es neue Flügelkämpfe geben zwischen den zumindest gemäßigt wirkenden Parteichefs Petry und Meuthen und zum Beispiel dem eher rechts außen stehenden AfD-Vorsitzenden in Thüringen Höcke. Der AfD-Star am rechten Rand faselt von 1000 Jahre Deutschland, degradiert andere Sprachen als Kanackensprache, hat generell Angst vorm Fremden, sieht den Islam pauschal als Bedrohung und fürchtet sich vor einem staatlichen Kontrollverlust. Die AfD kann zweitens auch für unser demokratisches Miteinander gefährlich werden, denn zu oft ist bei der AfD von einem Volkswillen die Rede, also einem Oberwillen, den alle haben und den natürlich nur die AfD vertritt, weil sie weiß, was das Volk will. Das ist problematisch, denn auch wenn es der AfD vielleicht nicht gefällt, Demokratie bedeutet Pluralismus, andere Meinungen wertzuschätzen und Kompromisse zu machen. Wer nur für sich in Anspruch nimmt, die Wahrheit zu sagen, damit wirbt, andere Parteien, die auf Meinungsvielfalt setzen als Konsens oder Altparteien degradiert, der kann kein großer Freund von Demokratie sein und damit nicht langfristig wählbar sein. AfD-Parteichefin Petry muss darum also bald klare Grenzen ziehen, denn gute Umfrageergebnisse sind keine Garantie dafür, dass sich eine Partei auch langfristig etabliert. Rechtsextreme können sich vor allem im Westen nicht halten. Als Beleg dafür dienen die Republikaner, die DVU oder die Schill-Partei. In Hannover verzichtete Petry darauf, Sympathie für die Teilnehmer islamfeindlicher Pegida-Demonstrationen zu zeigen. Trotzdem stellte sie Flüchtlinge unter Terrorverdacht und warnte, die Hilfesuchenden könnten das Sozialsystem auf Kosten der Einheimischen belasten. In Hannover blieb also offen, ob sie ein Abdriften nach rechts stoppen will und kann. Apropos, wenn die schon etablierten Parteien die AfD stoppen wollen, müssen sie souveräner vor allem mit dem Thema Flüchtlinge umgehen. Je häufiger die Politik den Eindruck vermittelt, Achtung, da haben wir ein Problem und es herrscht Chaos, desto stärker werden sich Menschen Parteien zuwenden, die zu einfache Antworten anbieten.
Carsten Schabowski kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der geplante Bundeswehreinsatz gegen die Terrororganisation IS in Syrien wird konkreter. Generalinspekteur Wieker rechnet offenbar damit, dass 1200 deutsche Soldaten an der Mission beteiligt sein sollen. Diese Zahl nannte er der Bild am Sonntag. Es wäre dann der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Die Terrororganisation gilt als die reichste der Welt. IS-Einnahmen sind vor allem Steuern, Zölle und Bußgelder, eingetrieben von den Menschen in den kontrollierten Gebieten. Eine andere Finanzquelle sind Lösegelder für Geiseln. Recherchen von NDR und SWR zeigen jetzt, über welche Kanäle der IS die Summen einfordert. Sabine Rossi berichtet.
Seit gut einem Jahr hilft Abu Mithal Jesiden, ihre Angehörigen freizukaufen. Seinen richtigen Namen will er nicht sagen. Für manche Leute verhandeln wir direkt mit dem IS. Die Kommunikation läuft über alle möglichen Kanäle. Ich verhandle mit ihnen über WhatsApp. So machen wir den Preis aus. Als der IS im Sommer 2014 in Sinjar, einer Stadt im Nordirak, einfiel, flohen Zehntausende Jesiden in die nahegelegenen Berge. Hunderte Männer, Frauen und Kinder, die der religiösen Minderheit angehören, gelang die Flucht jedoch nicht. Sie wurden vom IS hingerichtet oder entführt. Inzwischen hat sich eine Art Online-Markt entwickelt. Fotos von Geiseln, die NDR und SWR vorliegen, werden über Nachrichtendienste wie WhatsApp verschickt. Die Frauen und Kinder werden zum Kauf angeboten, IS-Kämpfern ebenso wie den besorgten und verängstigten Angehörigen. Auch Bilder von Samia und ihren Kindern waren darunter. Abu Mithal soll für sie verhandeln. Über WhatsApp lotst ihn ein IS-Kontaktmann in ein Büro in Gaziantep, eine Stadt im Süden der Türkei, etwa eine Stunde mit dem Auto von der syrischen Grenze entfernt. Ich überweise das Geld. Er sagt mir, aus welchem Büro und in welche Region in Syrien es gehen soll. Dann ist alles bereit. $15,000 verlangt der IS für Samia und ihre Kinder. Doch sie sind nicht die einzigen, die Abu Mithal bereits freigehandelt hat. Rund 2,5 Millionen Dollar hat er nach seiner Rechnung bereits an Lösegeld an den IS transferiert und wie er vermitteln weitere. Vor dem türkischen Geheimdienst solle sich Abu Mithal in Acht nehmen, hatte ihn der Kontaktmann beim IS noch gewarnt. Aber der scheint es nicht so genau zu nehmen. Das Büro in Gaziantep telefoniert direkt mit den IS-Kontaktleuten, nimmt Abu Mithals Anzahlung entgegen und verlangt $40 für die Überweisung nach Syrien. Danach heißt es warten. Das Internet war unterbrochen, seit ich das Geld überwiesen habe, sagt Abu Mithal. Aber jetzt haben wir wieder eine Verbindung. Meine Nachrichten sind angekommen. Er hat geantwortet, dass das Geld da ist und gesagt, ich solle beruhigt sein. Ich bin froh, der Mann wird mich nicht betrügen. Er wird sein Versprechen halten und hoffentlich kommen die Geiseln bald wohlbehalten zu uns zurück. Bei der Übergabe der Geiseln wird das restliche Lösegeld fällig. Erst danach sind Samia und ihre Kinder in Sicherheit. Doch bis das soweit ist, vergeht noch fast ein Monat.
Sabine Rossi berichtete. Mehr über das Schicksal der Geiseln können Sie gleich in einem Bericht bei den Kollegen vom Weltspiegel sehen, ab 19.20 Uhr in der ARD. Einen Tag vor dem Weltklimagipfel in Paris haben heute weltweit Menschen für einen besseren Klimaschutz demonstriert. Am Tagungsort in Paris waren Demos wegen der aktuellen Terrorgefahr eigentlich verboten. Aber auch hier gingen Aktivisten auf die Straße und bildeten Menschenketten. Einige Vermummte warfen Gasflaschen und andere Wurfgeschosse auf Sicherheitskräfte. Die Polizei setzte Tränengas ein. Etwa 100 Demonstranten wurden festgenommen. Friedlicher blieb es bei den Veranstaltungen der Klimaaktivisten in Berlin. Von dort berichtet Matthias Bertsch.
Rund 17.000 Menschen sind in Berlin auf die Straße gegangen, um für ein verbindliches Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung zu demonstrieren. Der morgen beginnende Klimagipfel sei eine der letzten Chancen, den menschengemachten Klimawandel noch in den Griff zu bekommen, betonte Klaus Seitz von der Klimaallianz Deutschland.
Was in den nächsten 14 Tagen in Paris vereinbart wird, und was in den nächsten 10 Jahren getan oder nicht getan wird, das entscheidet darüber, wie sich die Erderwärmung im gesamten Jahrhundert verändert.
Doch der Klimawandel ist nicht nur eine zukünftige Bedrohung, sondern in Teilen Asiens und Afrikas schon heute deutlich zu spüren.
Auch in Äthiopien zeichnet sich eine verheerende Dürrekatastrophe ab. Dort sind durch klimabedingte Wetterveränderungen mehr als 8 Millionen Menschen akut vom Hunger bedroht. Dabei trifft ein Land wie Äthiopien so gut wie keine Mitschuld an der globalen Erderwärmung. Ein großes deutsches Kohlekraftwerk emittiert im Jahr mehr Kohlendioxid als dieses gesamte riesige Land mit seinen 100 Millionen Menschen.
Mit Blick auf die für morgen geplante Rede von Angela Merkel auf der Klimakonferenz forderten die Demonstranten von der Bundeskanzlerin deswegen ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverbrennung. Bis 2050 müsse die Energieversorgung weltweit auf regenerative Energien umgestellt werden, wenn die Erwärmung der Erde auf ein vertretbares Maß begrenzt bleiben solle. Allerdings sind viele der Klimaaktivisten skeptisch, ob die Verhandlungen in Paris einen Durchbruch im Klimaschutz bringen werden. Christoph Bautz von der Nichtregierungsorganisation Campact, die über das Internet Kampagnen organisiert, forderte deswegen mehr Aktionen statt bloßer Appelle an die Regierungen.
Wir kennen vielleicht die Bilder aus dem letzten Sommer. Da sind 1500 Leute von Ende Gelände in den Tagebau in Gaswalder gegangen. Das kann ich nicht als Bündnisvertreter sagen, auch nicht als Campact-Vertreter, aber als Privatmensch sage ich, ich fand das klasse, was die dort gemacht haben und die Bagger gestoppt haben. Das mag nicht ganz legal gewesen sein, aber es war mehr als legitim und bitter notwendig.
Auch für das nächste Jahr kündigte Bautz Blockadeaktionen an, um den Ausstieg aus der Braunkohle notfalls mit den Mitteln des zivilen Ungehorsams durchzusetzen.
Vor 2 Jahren war die Zentralafrikanische Republik ein Land, in das sich kaum jemand ohne schusssichere Weste traute. Muslimische und christliche Milizen kämpften gegeneinander und terrorisierten die Bevölkerung. 100.000 Menschen suchten allein in einem Flüchtlingslager in der Hauptstadt Bangui Schutz. So richtig entspannt hat sich die Situation bis heute nicht. Noch immer schwelt der Hass zwischen Christen und Muslimen. Erst vor einigen Wochen gab es bei Kämpfen wieder Tote. Umso erstaunlicher ist es, dass sich Papst Franziskus auf seiner Afrikareise jetzt in dieses unruhige Land traut. Jan-Christoph Kitzler berichtet von der unzweifelhaft gefährlichsten Station für das Kirchenoberhaupt aus Bangui.
Ein eher leiser Empfang ist das auf dem Flughafen von Bangui. Ein Kinderchor singt, begleitet von einer Blaskapelle, die Nationalhymne. Das Gelände ist von schwer bewachten Blauhelmsoldaten streng abgesichert. Viele Menschen sind nicht vorgelassen worden. Aber Jocaste Lengama, eine sehr energische Frau, arbeitet hier und lässt es sich nicht nehmen, den Papst zu sehen.
C'est une grande joie.
Das ist ein großer Tag für jeden, der ihn erlebt. Und wir wissen, dass sich hier alles ändern muss. Deshalb bin ich hier. Denn es ist ja so, dass da ein Mann Gottes kommt, um das Schicksal der Zentralafrikanischen Republik zu ändern. Wir wissen, er ist für diesen Wandel gekommen. 2013 ist neue Gewalt ausgebrochen. Erst vor wenigen Wochen bei Unruhen im Oktober hat es wieder heftige Konfrontationen gegeben mit 80 Toten und rund 400 Verletzten. Ein Papstbesuch unter höchsten Sicherheitsauflagen. Bangui gleicht einer Festung. An Bord des Papstfliegers sagte der Chef der päpstlichen Gendarmerie, dank der Franzosen könne man gut schlafen, denn zusätzlich zu den fast 3000 Blauhelmsoldaten sind heute auch hunderte französische Spezialkräfte in der Stadt. Aber so richtig beruhigt ist man nicht. Leibwächter des Papstes aus dem Vatikan mit kugelsicherer Weste hat man lange nicht gesehen. Franco Coppola, der apostolische Nuntius in Bangui, hat vor dem Papstbesuch versucht, die Erwartungen zu dämpfen. Der Papst kommt nicht mit einem Zauberstab. Er kann nur das tun, was er immer macht. Er schafft Bewusstsein und mobilisiert guten Willen. Ganz allgemein bleiben die moderaten, guten Leute ruhig. Sie haben Angst vor der Gewalt. Der Papst gibt denen, die den Frieden lieben, die Gelegenheit rauszukommen, gehört zu werden und zusammen den Weg in Richtung Frieden zu beginnen. Und trotz der vielen Soldaten, trotz der abgesperrten Stadt, die Menschen aus Bangui lassen es sich nicht nehmen, den Papst zu begrüßen. Tausende stehen an den Straßen. Dass der Papst in das Bürgerkriegsgebiet gereist ist, ist schon ein großes Zeichen. Aber er will auch etwas tun für den Dialog zwischen den Religionen. 120.000 Muslime haben mal in Bangui gelebt. Nach der jüngsten Gewalt von Milizen, die sich christlich nennen, sollen es inzwischen nur noch rund 15.000 sein. Jeder fünfte Bewohner der Zentralafrikanischen Republik ist UN-Schätzungen zufolge auf der Flucht. Auch deshalb will Franziskus morgen demonstrativ die Hauptmoschee im muslimischen Viertel besuchen, das inzwischen eine Geisterstadt ist. Der Imam Ahmadou Moussa Naibi hat ebenfalls große Hoffnung. Der Papst kommt zu allen Zentralafrikanern und wir warten darauf, seine Botschaft zu hören. Wir Muslime haben eine Redensart, der Arzt kümmert sich um dich, aber es ist Gott, der dich heilt. Also wird der Papst predigen, uns Ratschläge geben und Gott wird sich um den Rest kümmern. Den Menschen im drittärmsten Land der Erde, mitten im Bürgerkrieg, bleibt nur die Hoffnung. Und Papst Franziskus gibt dieser Hoffnung mit seinem Besuch neue Nahrung.
Wir kommen zum Sport mit Sarah Schwedmann. In der Fußball-Bundesliga stehen heute zum Abschluss des 14. Spieltags gleich drei Partien an. In den beiden späten Spielen läuft die zweite Halbzeit. Wie steht's in Leverkusen und Augsburg?
Leverkusen spielt zu Hause gegen Schalke und liegt zurück mit 0:1. Choupo-Moting hat in der 50. Minute für Schalke getroffen. 65 Minuten sind gerade gespielt. Auch in der Partie Augsburg gegen Wolfsburg. Da ist noch kein Tor gefallen. Da steht es 0:0. Im ersten Sonntagsspiel hat Borussia Dortmund mit 4:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Stürmer Aubameyang mit einem Doppelpack und Castro trafen für Dortmund. Dazu kam ein Eigentor der Stuttgarter. Didavi hatte den zwischenzeitlichen 1:2 Anschlusstreffer markiert. Ein wichtiger, wenn auch kein durchweg überzeugender Sieg der Dortmunder, analysierte BVB-Mittelfeldspieler Sven Bender.
Ich glaube, wir haben kein so perfektes Spiel gemacht. Aber natürlich, wenn man zweimal verliert, tut so ein Sieg sehr, sehr gut. Und dann ist es auch irgendwo eine Reaktion, die wir gezeigt haben.
Dortmund verkürzt den Abstand zu Spitzenreiter München wieder auf 8 Punkte. Das bedeutet auch, dass München heute noch nicht die vorzeitige Herbstmeisterschaft feiern kann. Stuttgart ist aktuell Vorletzter der Tabelle. In der zweiten Fußball-Bundesliga konnten gleich zwei Vereine mit neuen Trainern jubeln. Duisburg gewann mit 3:0 gegen den SV Sandhausen und verbuchte somit den ersten Sieg unter Trainer Ilja Grujew.
Natürlich ist es schön, wenn man 3:0 gewinnt und wenn alle zufrieden sind, auch verantwortlich, auch Fans. Und ich habe auch am Ende gesungen, wie schön ist das. Und das freut mich natürlich, das ist für mich Gänsehaut. Und dann habe ich auch einfach genießen letzte paar Minuten.
Damit verkürzt der Tabellenletzte Duisburg den Rückstand auf den Relegationsplatz auf 5 Punkte. Für Fortuna Düsseldorf hat sich der Trainerwechsel auf Anhieb ausgezahlt. Düsseldorf entschied das erste Spiel unter Interimscoach Peter Herrmann beim FSV Frankfurt mit 2:1 für sich und verbessert sich auf Platz 15, punktgleich vor Paderborn auf dem Relegationsplatz. Im dritten Spiel der zweiten Liga unterlag der Tabellendritte St. Pauli mit 0:4 gegen Nürnberg. Kommen wir zum Wintersport. Die deutschen Rodler haben die Teamstaffel beim Weltcup in Innsbruck für sich entschieden. Andi Langenhahn, Diana Eidberger und die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Beneken waren schneller als das Team aus Lettland. Im Einzel lief es für Rodel-Olympiasieger Felix Loch nicht so gut. Loch wurde nach dem ersten Lauf disqualifiziert. Sein Schlitten war zu schwer. Das Rennen in Innsbruck gewann der Italiener Dominik Fischnaller. Die deutschen Bob-Piloten konnten im Viererbob gleich mit einem Dreifacherfolg aufwarten. Vor Nico Walter und Maximilian Arndt holte sich Francesco Friedrich in Altenberg überraschend seinen ersten Sieg im Vierer.
Es hat heute im zweiten Lauf wieder fast alles geklappt und die anderen haben dann ein bisschen geschwächelt, obwohl sie eigentlich die nervenstärkeren Fahrer im Vierer sind, Max und Nico. Und deswegen hat es heute für uns gereicht.
Und auch die deutschen Biathleten haben einen guten Start in die neue Saison erwischt. Maren Hammerschmidt und Daniel Böhm kamen in Östersund in Schweden als Dritte auf das Podest. In der neuen Single-Mix-Staffel musste das deutsche Duo nur Norwegen und Kanada den Vortritt lassen. Die Mix-Staffel mit Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Benedikt Doll und Simon Schemp kam hinter Norwegen auf Platz 2. Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat das Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi gewonnen. Rosberg kam bei seinem insgesamt 6. Sieg in dieser Saison vor Weltmeister Lewis Hamilton ins Ziel. Die Plätze 3 und 4 gingen an das Ferrari-Team mit Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel.
Ja, so viel vom aktuellen Sport. Danke, Sarah Schwedmann. Und jetzt noch ein anderes sportliches Thema. Die Stadt Hamburg will sich für die Austragung der Olympischen Sommerspiele im Jahr 2024 bewerben. Aber nur dann, wenn die Menschen in der Stadt das auch wollen. Deshalb war in den vergangenen Wochen eine Volksabstimmung gestartet worden, die heute zu Ende gegangen ist. Um 18 Uhr haben die Wahllokale geschlossen. Wenn mindestens 20% der Hamburger Wahlberechtigten an der Abstimmung teilnehmen und die auch noch mehrheitlich mit Ja stimmen, dann wird die Olympia-Bewerbung abgeschickt. Für uns den Tag verfolgt hat Holger Gerska in Hamburg. Was zeichnet sich denn bei der Wahlbeteiligung ab?
Bei der Wahlbeteiligung zeichnet sich etwa 50% ab. Das heißt, diese Bürgerschaftsentscheidung, diese Bürgerentscheidung über Olympia hat damit genauso viele Teilnehmer gefunden wie die letzte Bürgerschaftswahl in der Hansestadt. Das heißt schon, es ist ein Thema, das in Hamburg viele beschäftigt hat und das viele dazu gebracht hat, an die Wahl umzugehen heute und noch viel mehr in den letzten Wochen sich an der Briefwahl zu beteiligen.
Also die 20% der Hamburger Wahlberechtigten haben dann schon mal teilgenommen. Diese Bedingung ist erfüllt, aber kann sich man denn auch schon so ein bisschen ablesen, was vielleicht die Tendenz sein könnte oder wann wird man da genaueres wissen?
Die Tendenz ist in Echtzeit nachzuvollziehen. Es wird aktuell seit 18 Uhr in den einzelnen Wahllokalen ausgezählt und die aktuelle Tendenz spricht dafür, dass sich Hamburg nicht für Olympia bewerben wird. Denn die Olympiagegner haben, für viele sicherlich überraschend, einen kleinen Vorsprung. Aktuell sind 83.000 Stimmen ausgezählt, das sind so rund 15%. Und wir haben ein Ergebnis von knapp 43.000 zu 40.000 Stimmen. Das heißt 51,3% zu 48,7% für die Olympia-Gegner. Das ist aktuell der Stand. Könnte sich ein bisschen verschieben, weil hinten raus natürlich die Briefwahl eine größere Rolle spielt. Das sind natürlich deutlich mehr Umschläge, die da geöffnet und ausgezählt werden müssen. Und das sind teilweise Umschläge, die abgeschickt wurden, natürlich noch vor den Terroranschlägen von Paris, die natürlich einen gewissen Einfluss hatten auf diese heutige Entscheidung.
Also sieht es so aus, keine Olympia-Bewerbung von Hamburg. Was sind denn so die Bedenken der Olympiagegner? Warum haben jetzt so viele wohl Nein gesagt?
Die Bedenken sind vielschichtig. Sie fangen an bei einer ungeklärten Finanzierung. Sie gehen über mögliche Umweltschäden, da ja der Olympiapark auf einer Elbinsel errichtet werden soll. Und sie enden natürlich nicht beim Thema Sicherheit, das eine große Rolle gespielt hat hier in der letzten Zeit. Die Finanzplanung sieht für die Sicherheit nur ein Drittel des Etats von London vor. Das wird man natürlich nie und nimmer halten können. Und damit hat man natürlich vielen Olympiagegnern auch Wasser auf die Mühlen gegeben, die sagen, allein an diesem Posten sieht man, dass dieses gesamte Projekt nicht klug genug durchgerechnet ist und dass es sich tatsächlich nicht anbietet, sich für Olympische Spiele zu bewerben.
Es sieht also nach einem Nein für die Olympia-Bewerbung von Hamburg aus. Danke für diese Informationen, Holger Gerska nach Hamburg. Ganz genau, wie es dann ausgegangen ist, werden wir vermutlich so gegen 22 Uhr wissen. Und damit geht dieses Echo des Tages auch schon wieder zu Ende. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören oder als Podcast im Internet abonnieren möchten, können Sie das tun auf wdr5.de oder ndr.de/info. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und fürs Einschalten. Mein Name ist Antje Diekanz.